Moin Moin mit den besten Wünschen für eine gute Adventszeit und herzlich willkommen bei KR55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1.
Der 10. Dezember ist der Tag der Menschenrechte. Eigentlich müsste jeder Tag im Jahr ein Tag der Menschenrechte sein. Kampierende Flüchtlinge vor Stacheldraht, verschwundene Sportlerin, erbärmliche Zustände in Gefängnissen. Verletzungen der Menschenrechte begegnen uns täglich, vielerorts.
Die Organisation Amnesty International setzt sich seit 60 Jahren weltweit für die Wahrung der Menschenrechte ein. Überall gibt es Ortsgruppen, auch in Oldenburg.
Gast bei uns ist Dr. Christian Wetz, ehrenamtlich engagiert bei Amnesty. Im Hauptberuf ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Oldenburg im Institut Evangelische Theologie und Religionspädagogik.
Er gibt uns Auskunft über die Amnesty-Arbeit hier vor Ort und wir wollen mit ihm über Dämonenglauben und das Glück sprechen. Also weite Felder heute. Herr Wetz, herzlich willkommen.
Hallo, moin.
Am Mikrofon sind für Sie heute ansonsten Thomas Schiebloch
und Antje Thielking. Die angespannte Pandemielage ließ uns wieder nicht ins Studio. Schön, dass Sie aber dabei sind. Sie hören KR55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Zu Gast ist Dr. Christian Wetz, ehrenamtlich engagiert bei Amnesty International.
Herr Wetz, angesichts frierender Flüchtlinge an den europäischen Grenzen, wie viel Hoffnung für die Menschenrechte haben Sie eigentlich noch?
Die EU und alle ihre Mitgliedstaaten haben sich ja, berufen sich ja auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Man muss immer wieder darauf festlegen, darauf ansprechen, dass das wichtig ist, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Denn so wie es gerade zugeht an der polnisch-belarussischen Außengrenze, geht es nicht. Und auch an vielen anderen Grenzen Europas. Also die Festung Europa, wie sie gerade dabei ist zu entstehen, ist ein Unding und in keiner Weise vereinbar mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
Verändern Aktionen von Amnesty das Verhalten der Mächtigen?
Ja, das lässt sich auch nachweisen tatsächlich. Amnesty pflegt ja immer noch über Unterschriftenaktionen, neuerdings seit ein paar Jahren auch online, Menschen zu mobilisieren. Und wenn das mit Papier geht, mit Postkarten, mit Briefen, dann bekommen die Mächtigen oder die Untermächtigen quasi im Lande eines Landes bekommen wäschekörperweise Post von uns, von Unterschriftswilligen und die Mächtigen merken dann, so geht's nicht oder die Welt schaut zu und sieht, was ich hier mache. Und von daher, das wirkt tatsächlich auch, man kann es nachweisen, dass in der bestimmten Anteil von Aktionen kann man sehen, dass zum Beispiel die Bedingungen, die Haftbedingungen für einen Gefangenen besser werden, sobald wir aktiv werden.
Welche Körbe Post? Da müssen auch natürlich ein paar Leutchen sitzen, die was schreiben. Wie motivieren Sie denn solche Personen oder Menschen zum Postkartenschreiben?
Ja, das machen wir tatsächlich vor allen Dingen über Stände in der Fußgängerzone oder in Einkaufspassagen. Also wir uns hinstellen und sagen, hier unterschreiben mal. Wir erklären dann auch kurz den Passanten einen Fall. Und oft ist es so, eigentlich in weit über der Hälfte der Fälle, dass dann auch der Vorübergehende eine Unterschrift leistet. Das ist ja auch, kostet kein Geld, kostet nur ein wenig, paar Sekunden Zeit eigentlich nur.
Ihre Aktion, glaube ich, seit Jahren machen Sie die, Schreib für die Freiheit, ist ja eine Ihrer Klassiker. Was können Sie uns dazu erzählen? Wie lange gibt es das schon? Jetzt ist es natürlich online auch möglich. Ne? Ich habe es gesehen, gibt es ein kleines Formular, das kann man ausfüllen. Wie geht es dann weiter? Wo kommt das an, wenn man das ausfüllt, dieses Formular?
Das Formular kommt, es hängt ab davon, wer der Adressat ist auf dem Brief oder der Postkarte logischerweise. Das kann eben sein der entsprechende Botschafter, die Botschafterin in Berlin, oder es kann sein der Regierungschef des Staates. Man schreibt dann als Einzelner direkt eben an das Staatsoberhaupt oder an den zuständigen Staatsbeamten, der das macht. Genau. Wie lange, ich muss gestehen, nicht wie lange jetzt diese Aktion läuft, weiß ich gerade nicht. Aber Amnesty ist ja seit seiner Gründung in dieser Weise unterwegs, dass man eben Unterschriften sammelt. Peter Benson hat ja damals mit seinem berühmten Artikel in der Zeitung es geschafft, dass diese beiden Studenten in Portugal, die auf die Freiheit angestoßen hatten, und deswegen waren sie inhaftiert worden, dass die beiden dann freikamen.
Genau, damals ging es mit einem Zeitungsartikel los. Heute leben wir in Zeiten von Social Media. Ist das auch ein Forum, wo Amnesty sagt, da sind wir auch unterwegs?
Ja, unbedingt, ja. Also Amnesty ist auf Facebook natürlich mit ganz vielen Gruppen und auch Amnesty Deutschland im Allgemeinen. Dann gibt es auf der Seite von Amnesty, also amnesty.de, einen eigenen Bereich mit Urgent Actions, mit anderen Aktionen, an denen man sich beteiligen kann, wo man dann eben auch online unterschreiben kann. Oder man kann sie natürlich auch ausdrucken, die Aktion, und dann klassisch per Post verschicken.
Sie haben schon angekündigt oder gesagt, dass der Gründer vor 60 Jahren gesagt hat, wir haben mal das Zitat rausgesucht, der Einsatz von jedem Einzelnen für jeden Einzelnen zählt. Erreichen Sie die Einzelnen besser als früher? Haben Sie mehr Zulauf?
Das möchte ich tatsächlich nicht behaupten. Also die zunehmende Vereinzelung in der Gesellschaft macht sich auch in unserer Arbeit bemerkbar, meines Erachtens. Ich kann Ihnen da keine Zahlen liefern, leider, aber mein Eindruck ist tatsächlich der, man muss die Leute mehr motivieren als vor 10 oder 15 Jahren noch, dass sie eben unterschreiben und dass sie nicht dann auch noch einen auslachen dafür, dass man eine Unterschrift sammelt.
Also im politischen Bereich ist ja heute, sind ja die junge Generation in manchen Themenbereichen, gerade beim Thema Umweltschutz, Klimawandel, echt richtige Motoren. Da haben wir uns gefragt, wenn so junge Menschen sich auf so etwas einlassen und da begeistert dabei sind, dann kann man echt was anschieben. Ist das ein Thema, wo junge Menschen sich darauf ansprechen lassen?
Ja, nach wie vor tatsächlich. Es gibt sehr viele Jugendgruppen, auch studentische Gruppen, also Hochschulgruppen von Amnesty, und die arbeiten alle auch selbstständig mit den eigenen Themen, die sie sich aussuchen. Aber Amnesty ist natürlich, das haben Sie ja gesagt, schon recht alt, 60 Jahre, und dadurch gibt es auch sehr viele ältere Leute, die aktiv sind. Und manchmal ist mein Eindruck, dass es da, wie soll ich sagen, generationelle Differenzen gibt. Also wie man was macht, welche Schwerpunkte man setzt zum Beispiel. Aber insgesamt arbeiten wir zusammen, und dass es eben diese Vielfalt gibt, also klassische Gruppen vor Ort und dann Hochschulgruppen, Jugendgruppen mit eigenen Schwerpunktsetzungen, das ist auch gut für die Arbeit, dass man also nicht so quasi einen einzigen Schuh fährt, sondern in Vielfalt zusammenarbeitet.
Einer der Grundsätze, das haben wir nachgelesen, heißt, ich zitiere, mit Menschlichkeit für die Menschenrechte zu streiten. Wie sieht das denn aus, gewaltfrei? Sie haben von Ständen in der Fußgängerzone erzählt. Was gibt es in Oldenburg noch für Aktionen?
Wir hatten eigentlich vor, heute am Freitag, am 10. Dezember, die soziale Hütte in der, auf dem Lamberti-Markt zu bespielen und dort Unterschriften zu sammeln. Jetzt ist aber der Markt abgesagt worden, habe ich heute gelesen. Deswegen können wir das nicht machen. Wir hatten jetzt dieses Jahr eine Zusammenarbeit angefangen mit der ersten Damenmannschaft des FC Ohmstede und haben dort auf deren Initiative hin, tatsächlich, es war ihre Idee, eine Bandenwerbung installiert, die eben auf Amnesty hinweist.
Was steht drauf auf der Bande?
Amnesty International. Hm. Ja.
Ist die Arbeit von Amnesty von der eigenen Wahrnehmung her eher so ein Kampf gegen die Windmühlenflügel, oder ist das eher so das Bewusstsein, wir haben auch schon ganz schön was erreicht?
Also ohne uns sähe das noch viel, viel übler in der Welt aus mit den Menschenrechten. Wenn man den Fernseher anschaltet, ist man dann eher recht frustriert. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt so aussagekräftig. Wie nimmt das Amnesty wahr?
Es ist natürlich so, dass man meinen könnte, es wäre der berühmte Kampf gegen die Windmühlen. Aber die Zahlen sprechen ja tatsächlich dagegen. Also wir haben ja immer wieder den Fall, dass bestimmte Menschenrechtsverletzer zum Beispiel vor Gericht kommen tatsächlich. Das ist ja auch ein Anliegen von Amnesty, dass Menschenrechtsverbrecher vor Gericht kommen. Es gibt immer wieder zu sehen, dass bestimmte Menschen, die in Gefangenschaft sind, aufgrund ihrer Menschenrechtsarbeit, dass sie freikommen, Inhaftierte, dass es denen besser geht aufgrund unserer Arbeit, dass sie Besuch erhalten dürfen von ihrer Familie oder von ihrem Anwalt oder dergleichen mehr. Also wir wissen, und wir wissen es auch aus eigener Erfahrung, aus unseren eigenen Fällen, dass es da Anlass gibt zur Hoffnung, dass es ein bisschen besser wird, zumindest auf der Welt, durch unsere Arbeit.
Sie haben das Kirchenradio KR55 eingeschaltet. Unser Gast ist heute Dr. Christian Wetz. Er ist nicht nur Streiter für die Menschenrechte, wie wir eben erfahren haben. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Institut für Evangelische Theologie und Religionspädagogik an der Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg.
Und da schließen wir an den Block A an. Und ich möchte Sie fragen, wo begegnet Ihnen das Thema Menschenrechte an der Uni?
Auf der einen Seite natürlich ganz wissenschaftlich den entsprechenden Fachbereichen. Also wir haben ja auch bei uns an der Universität die Fakultät Wirtschaft und Jura, heißt die, glaube ich. Da geht es natürlich um Menschenrechte. Dann natürlich auch in anderen Fachbereichen bei uns im Institut gehören Menschenrechte jetzt vielleicht nicht immer explizit und dezidiert, aber doch da, wo es eben passt, auch zum Lehrinhalt, zum Forschungsinhalt. Ich sag mal das Stichwort Kirchengeschichte zum Beispiel. Und vielleicht auch wenn man die Menschenrechte, die Idee, dass es Menschenrechte gibt, zurückverfolgt in der Christentumsgeschichte bis zu seinen Wurzeln im Neuen Testament und im Alten Testament. Also so rein forschungsmäßig und lehrmäßig geht das so. Wo es natürlich auch auftaucht, ist, dass wir darauf bedacht sind, dass bei uns die Menschenrechte eingehalten werden. Also es geht darum, dass zum Beispiel ausländische oder aus dem Ausland kommende Studenten entsprechend den Menschenrechten behandelt werden, genauso wie die einheimischen Studenten logischerweise. Es geht darum, dass man eben möglichst nicht rassistisch auftritt, möglichst auch nicht sexistisch.
Sie haben ja viel mit Studierenden zu tun an der Uni. Wer sitzt denn da so vor Ihnen? Was wollen die von Ihnen?
Bei uns in der Theologie ist es erstaunlich, dass es sehr, sehr, sehr viele junge Frauen sind. Der Anteil der Frauen ist...
Das wundert mich jetzt gar nicht. Entschuldige, dass ich Ihnen ins Wort falle, aber die Kirche wird weiblich, sagt man doch schon seit Jahren.
In der Tat, ja. Aber wir sind ja nicht Kirche. Also wir bei uns studieren hier auch keine angehenden Pfarrer oder Pfarrerinnen, sondern angehende, in dem Fall tatsächlich vor allen Dingen angehende Religionslehrerinnen und ein paar angehende Religionslehrer. Und es sind junge Menschen, die aus recht unterschiedlichen Motivationen das Fach evangelische Theologie studieren und aus unterschiedlicher Motivation evangelischer Religionslehrer werden wollen. Es gibt einen gewissen Anteil, das ist kein großer, die machen das aus Überzeugung. Also weil sie in ihrem wohlgeprüften evangelischen Glauben zu Hause sind und dann dieses Fach studieren und vielleicht nehmen sie sich auch vor, das dann als Religionslehrer oder Religionslehrerin in der Schule so darzustellen. Was sie dann daraus machen später, nach dem Studium, also nachdem sie sozusagen diesen Prozess der Wissensanhäufung und der Selbstreflexion also wer bin ich als Religionslehrer, wer bin ich als Theologe, als Theologin, durchlaufen haben. Was sie dann damit machen, ist eine andere Frage. Aber viele kommen tatsächlich, nein, viele nicht, aber einige kommen aus diesem Motiv an unser Institut. Andere, das sind dann aber wirklich sehr wenige meines Erachtens, kommen, weil sie für das Fach brennen, für das Fach evangelische Theologie. Ich möchte aber betonen, dass der Anteil im Laufe des Studiums größer wird. Also viele fangen dann beim Studieren an, für das Fach zu brennen, was mich dann immer sehr freut. Aber auch der Anteil ist noch überschaubar.
Wie bringen Sie die Studierenden zum Brennen?
Indem ich ihnen zeige, oder nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen und Kolleginnen zeigen, dass Theologie was anderes ist als das, was man meint, was es wäre. Das bringt mich jetzt zum nächsten Punkt. Es kommen dann vielleicht ist es sogar ein eher größerer Anteil von jungen Leuten an unser Institut, die sich für irgendein ein Zweitfach entscheiden müssen. Und dann nehmen sie eben Rallye. Und dann hoffen sie darauf, setzen sie darauf, dass sie bei uns Propheten kneten lernen oder Jesus aus Kastanien bauen. Und dann merken sie aber, es ist was vollkommen anderes, was wir machen. Das ist ein ganz, ganz anspruchsvolles Studium und ein ganz anspruchsvolles Unterrichtsfach. Und einige von denen, die das begreifen, die eben nicht bei uns Propheten kneten, erlernen, sondern eben ja, Theologie als Wissenschaft kennenlernen, einige von denen fangen an, für das Fach zu brennen.
Ist denn dieses Brennen etwas, was dann nur die Universität zum Leuchten bringt und die heimische Schreibstube? Oder wird das dann auch in irgendwelche Kirchengemeinden weiter transportiert, dass also eine Bindung auch an Kirche draußen vor der Uni entsteht? Das ist nochmal wieder eine andere Welt.
Wir haben tatsächlich bei uns am Institut die Regelung, und das ist eine ganz besondere Regelung, und ich glaube, es machen nicht viele Institute in der Bundesrepublik, dass ein angehender Lehrer oder eine angehende Lehrerin gleich in den ersten Semestern ein Praktikum machen soll in einer Gemeinde. Also angehender Religionslehrer macht Gemeindepraktikum, um eben mal zu gucken, wie das ist. Das hat damit zu tun, dass viele unserer Studenten kirchlich gar nicht so sozialisiert sind, wie man denken könnte. Das ist eben dann der große Anteil, der sagt, ich mache noch Rallye, damit ich was habe. Und so kommt es in die Gemeinde, unser Fach. Und so lernen auch unsere Studenten Gemeinde kennen, lernen Kirche kennen. Und das finde ich eine sehr sinnvolle Einrichtung. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht im Einzelnen, wie viele unserer Studenten, Studentinnen noch gemeindlich oder kirchlich aktiv sind.
Sie selber sind ja auch ein Wandler zwischen den Welten, predigen gerne in Gemeinden, sind aber an der Uni angestellt. Gibt es da eine Verbindung? Was lernt der Kanzelmensch Christian Wetz von dem Kathedermenschen Christian Wetz? Oder umgekehrt?
Oder umgekehrt, ja. Ich möchte zunächst vielleicht betonen oder möchte auch herausstellen, dass ich wirklich gerne predige, auch wenn ich immer vorher ziemlich aufgeregt bin. Ich tue es sehr gerne. Auch deswegen, weil ich meine, dass die Predigt oder die Verkündigung allgemeiner, die Verkündigung das Höchste ist, was Theologie werden kann. Also was ich als das Kathedermensch Christian Wetz vom Kanzelmenschen lerne, ist vielleicht, dass ich das nicht für den grünen Tisch mache oder für den nächsten Aufsatz, sondern es geht darum, dass ich Theologie so, oder ich bin ja ein Neutestamentler, meine Disziplin so aufarbeite, so darbringe, dass Menschen davon einen Gewinn haben können. Dass ich das Neue Testament so auslege, dass sich Menschen neu verstehen können im Lichte dieser Auslegung.
Könnten wir es dann sozusagen auf die Spitze treiben und sagen, Menschenrechtsbildung könnte auch im Religionsunterricht beginnen?
Ja, bestimmt, ja, auf jeden Fall. Ich weiß es tatsächlich jetzt nicht, ob es das sozusagen als großes Konzept gibt, aber ich bin mir ganz sicher, es machen auf jeden Fall einzelne Religionslehrerinnen und Religionslehrer in ihrem Unterricht. Und unsere Amnesty-Gruppe, da gibt es auch einige, die ab und zu mal in die Schule gehen und dort Stunden mitgestalten. Und das ist oftmals auch der Rallye-Unterricht.
Geht die Amnesty-Gruppe auch in die Kirchengemeinde, um einen Gemeindenachmittag oder einen Themennachmittag oder Konfirmandenunterricht zu begleiten?
Wir gehen in die Kirchengemeinde eigentlich vor allen Dingen zu Gottesdiensten und Andachten. Mhm. Also ich bin ja, ab und zu predige ich ja, und das mache ich gerne auch tatsächlich bewusst als Amnesty-Mitglied. Also stehe ich im Talar da vorne und aber eben als Verkündiger, der gleichzeitig für die Menschenrechte eintritt. Aber Konfi arbeiten ja gleich, das machen wir zumindest noch nicht.
Haben Sie einen Wunsch an Ihre Kirche, was noch herausgehobener sein könnte, was verbessert werden könnte?
Eine gute Frage. Ich könnte mir, oder ich weiß aus eigener Anschauung, aus Erfahrung, aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten, dass obwohl evangelische Kirche den Anspruch erhebt, dass sie eine sehr, sehr flache Hierarchie hat, es doch sehr hierarchisch zugehen kann und dass man gerade auch als Hauptamtlicher manchmal sehr in die Schusslinie geraten kann, der Hierarchie. Ich würde mir wünschen, tatsächlich, wenn das anders würde.
Sie sind bei KR55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Unser Interviewgast ist heute Dr. Christian Wetz. Er wandelt als wissenschaftlicher Mitarbeiter auf vielen Pfaden.
Einer davon hat uns sehr neugierig gemacht. Und zwar gab es im Oktober eine interdisziplinäre Tagung zum Thema, jetzt lese ich ab, anthropologische Dimensionen des Dämonenglaubens. Warum denn dieses Thema? Gab es einen aktuellen Anlass?
Es gab tatsächlich keinen aktuellen Anlass, zumindest war uns das nicht bewusst bei der Planung der Tagung. Aber wieder erwarten ist Dämonenglaube, Dämonismus, Besessenheit und Exorzismus etwas, was uns durchaus im Alltag begegnet. Man denkt ja bei Dämonen eher an vielleicht die Antike oder ans Mittelalter und an haarige Wesen oder bestuppte Wesen, die irgendwo in der Ecke hocken oder ja, es sind aber, und das spielt auf den, oder da das steckt hinter dem Titel der Tagung, anthropologische Dimension des Dämonenglaubens. Es ist ein allgemein menschliches Phänomen. Dämonenglaube ist nicht nur in Europa greifbar oder in der Antike, sondern ist weltweit zu beobachten, in allen Kulturen, in allen Gesellschaften, zu allen Zeiten. Natürlich heißen die dann anders, aber es sind im Prinzip Dämonen oder Geister, die einen da ja, heimsuchen. Wenn in der Antike und ich sage mal jetzt vor allen Dingen im Neuen Testament von einem Menschen berichtet wird, der von einem Dämon besessen ist, dann, ich kürze jetzt sehr ab, steckt dahinter die Aussage, ich bin nicht mehr Herr im eigenen Haus, ich bin fremdbeherrscht. Und wenn dann der Exorzist kommt, das ist eben meistens dann Jesus, der treibt den Dämon aus und gibt dem Besessenen sein Selbst wieder. Er ist wieder er selbst und theologisch gesprochen wird der ehemals Besessene im Reich Gottes verortet, wo eben dann Freiheit herrscht. Das lässt sich auch meines Erachtens zu anderen Zeiten und in anderen Kulturen beobachten, dieses Fremdbeherrschtsein. Wenn man einen Menschen aus der Antike mit einer Zeitmaschine in die Gegenwart holen würde, man würde ihm Bilder oder Episoden zeigen, Szenen zeigen von der einen oder anderen Corona-Demonstration, ich könnte mir vorstellen, er würde sagen, die sind besessen. Der Neuen Dettelsauer Neutestamentler Christian Strecker hat einmal einen sehr klugen Aufsatz geschrieben. Da hat er das Besessenheitsphänomen performance-theoretisch analysiert und gezeigt, dass wir natürlich nicht den Besessenen in den Kopf schauen können. Aber wir können nur sagen, sie führen sich besessen auf. Sie performieren Besessenheit. Und dadurch, dass dann die Zuschauer sagen, du bist besessen, geht das so in die Höhe, wie eine Spirale. Also ich würde auf keinen Fall behaupten wollen, dass Menschen, die demonstrieren und auch nicht gegen die Corona-Maßnahmen besessen sind, aber es ist doch ein bestimmtes Idiom, das sie dort zur Aufführung bringen, immer wieder gleich. Also sie sagen bestimmte Dinge, sie verkleiden sich in bestimmter Weise. Und es ist etwas, was auch Besessene in der Antike auszeichnete, in einer bestimmten Weise sich aufzuführen, damit dann der Beobachter, der Zuschauer sehen und sagen konnte, du bist besessen.
Und kann dann auch der Exorzist nach wie vor Teil der Performance werden, sei es auch durch Akteure, die ihm vielleicht folgen? Also kann Glaube da was Befreiendes sein oder ist das eher, ja, weiß ich auch nicht, oder ist das eher schwierig, solche Kontakte herzustellen oder da etwas zu bewegen?
Das ist eine sehr schwierige Frage und ich fürchte, es war eigentlich so gemeint von Ihnen, es könnte auch eine Fangfrage sein, weil ich nämlich da jetzt ganz böse ins Fettnäpfchen treten könnte. Natürlich würde ich nicht behaupten, würde ich auch niemals fordern, dass man Dämonen austreiben soll, exorzieren soll in unserer Gegenwart. Aber ich werbe dafür, dass dieses Fremdbeherrschtsein von Ideologien, von allem Möglichen, etwas ist, das einen dazu bringt, dass man sich merkwürdig verhält, merkwürdig aufführt, etwas ist, was eben nicht nur in fremden Kulturen begegnet, sondern in unserem Alltag. Mhm. Wie man damit umgeht, also ob man ihn exorziert,
das will ich auf keinen Fall jetzt hier sagen wollen.
Uns interessiert noch die Frage, ob der Dämonenglaube vielleicht dem Gottesglauben den Rang ablaufen könnte.
Dazu müssten ja diejenigen, von denen man sagen könnte, dass sie sich zumindest besessen aufführen, das müssen sie sich ja selbstbewusst sein.
Sie hören Kai 55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Dr. Christian Wetz ist heute bei uns. Er ist glücklicher Mitarbeiter der Universität Oldenburg.
Das hoffen wir zumindest. Ich habe bei der Recherche gelesen folgenden Titel. Überlegungen zu einem bekannten und einem unbekannten biblischen Glücksbegriff. Und da wir nun den Monat Dezember haben, hat mich das Glück so angesprochen und würde Sie fragen, was verbirgt sich denn hinter diesem Titel?
Dahinter verbirgt sich, dass das deutsche Wort Glück eine ganze Bandbreite von Bedeutungen aufweist, die in anderen Sprachen tatsächlich unterschiedliche Wörter haben. Also wer im Englischen Luck hat, der hat beim Loskauf Glück gehabt oder beim Wetten, was die Briten gerne machen. Wer im Englischen aber Happiness hat, der ist ein dauerhaft glücklicher Mensch. Wenn man ins Neue Testament schaut, dann ist dort, gibt es dort nicht wirklich einen Begriff, den man mit Glück übersetzen könnte. Vor einigen Jahren gab es auf der Website der EKD einen Beitrag über Glück im Neuen, oder die Bibel und das Glück hieß er, glaube ich. Dort stand dann der Satz, im Neuen Testament kommt der Begriff Glück überhaupt nicht vor. Das würde ich so nicht unterschreiben wollen, weil es eben darauf ankommt, wie man bestimmte griechische Wörter übersetzt. Makarios wird gemeinhin mit selig übersetzt, also selig sind die Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Das lässt sich aber durchaus auch mit glücklich übersetzen, glückselig, im Sinne von happy. Wenn man diesen Begriff Makarios ein bisschen sprachgeschichtlich zurückverfolgt, dann entdeckt man das schon bei Homer und bei Pindar, wo die beiden, wo der Begriff zum ersten Mal in Quellen begegnet, dass dort eine Verbindung besteht zum Transzendenten, zum Göttlichen. Und das findet sich auch in den Seligpreisungen wieder in dem Begriff Makarios im Neuen Testament. Man ist eben ja als biblisch gesprochen oder in der Bibel ist die Rede dann, dann von glücklich sein, von happy sein, wenn man dabei auch eine Verbindung hat zu Gott.
Was bedeutet denn Glück? Wir gehen mal in die Gegenwart. Jetzt in diesen letzten Monaten, Corona und Glück. Was für Worte findet man in diesen Monaten für das Glück in diesen seltsamen Zeiten?
Das Erstaunliche am Glück ist ja, und jetzt spreche ich mal nicht als Neutestamentler, dass immer dann, wenn es mal eine Weile ausbleibt, man auch für die kleinen Dinge hellhörig wird und Glückserfahrungen machen kann. Man darf wohl auch noch unterscheiden zwischen diesem, was man im Englischen Happiness nennt, also ein dauerhaftes Glücklichsein und dem Augenblicksglück. Also wenn ich mich an einem Sonnenaufgang erfreue zum Beispiel, das ist nochmal eine andere Sache als das dauerhafte Glück. Und ja, vielleicht werden diese Abwesenheit, die viele zurzeit spüren durch Corona, diese Abwesenheit von Happiness, von einem Zufriedenheit, einem Lebenszufriedenheitsgefühl, vielleicht werden wir wieder hellhöriger für solche Augenblicksglücke. Ich erfreue mich an einem Sonnenuntergang. Ich erfreue mich daran, dass ich nach dem Lockdown ging mir das so, dass ich in der Fußgängerzone mal einen Bekannten traf, mit dem ich reden konnte. Das war eine Glückserfahrung. Eine Glückserfahrung im Sinne der Augenblicksglückserfahrung.
Ist Mann, Frau selbst verantwortlich für das Glück?
Der alte Spruchweisheit lautet ja, jeder ist seines Glückes Schmied. Das gilt meines Erachtens, und das kann ich auch als Neutestamentler, als Theologe sagen, insofern, als dass man sich auch ins Unglück reden, ins Unglück hineinjammern kann. Wer in einem Fort sagt, wie schlecht es ihm gehe, der muss sich nicht wundern, dass es ihm wirklich schlecht geht. Die Seligpreisungen bei Matthäus haben immer den gleichen Aufbau, so formgeschichtlich. Die erste lautet ja, selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Das heißt aber, dass man nicht deswegen selig, also glücklich ist, weil man arm im Geiste ist, sondern weil man das Himmelreich hat. Also diese Verbindung, die grammatische Verbindung zwischen dem Satz mit der Seligkeit und dem mit dem Himmelreich haben, ist hier eine begründete Verbindung. Ich bin selig, weil ich das Himmelreich habe, aber ich als jemand, der arm im Geiste ist. Nach diesem Konzept, wo nicht selbst verantwortlich für das eigene Glücklichsein, sondern man ist quasi per Existenz, wie man ist, glücklich.
Ist das auch so die Spur zu einem glücklichen Weihnachtsfest 2021 oder was könnte Christian Wetz da für einen Tipp haben?
Also ich habe mich im Laufe meines Lebens immer mehr darauf konzentriert, dass ich an Weihnachten mich auf das religiöse oder theologische konzentriere. Natürlich kaufe ich auch Geschenke für Menschen, die ich mag und freue mich auch über das ein oder andere kleine Geschenk, aber ich freue mich sehr, oder ich erfreue mich an dem Theologischen. Und jetzt spreche ich auch mal sehr theologisch, ich erfreue mich daran, dass Gott Mensch geworden ist, zum Beispiel, dass er selbst erfahren wollte, was es heißt, Mensch zu sein, dass er geboren werden wollte, aufwachsen wollte. Daran erfreue ich mich und ich begehe jedes Jahr dieses Wunder von Neuem. Das mag jetzt nicht spezifisch für 2021 sein, aber es ist etwas, was diese doch sehr konsumorientierte Weihnachtsstimmung relativieren kann.
Lieber Dr. Wetz, wir danken für Ihren Besuch bei uns in der Sendung. Wir wünschen auch Ihnen glückliche, gesegnete Weihnachten, einen guten Start ins neue Jahr, weiter viel Kraft und vor allen Dingen großes Interesse bei Ihrer Arbeit für Amnesty International, dass viele da mitmachen.
Es war mir ein Pläsier. Vielen Dank.
Den Podcast dieser Sendung und auch vergangener Sendung sowie vertiefende Informationen zu KR 55 können Sie in aller Ruhe, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unserer Website kirchenradio-oldenburg.de nachlesen und nachhören. Wie immer laden wir Sie ein zu unserer nächsten Sendung, die Freitag, den 14. Januar 2022 ausgestrahlt wird. Schön, dass Sie auch heute und dieses Jahr uns begleitet haben. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielke
und Thomas Schiebloch. Bis dahin
bleiben Sie behütet und tschüss. Sendeverantwortlich war Thomas Schiebloch. Viel Spaß mit dem folgenden Programm bei Oldenburg 1.